ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Sie trinken, schreien und leisten sich Kneipenschlägereien.
Sie sind abends immer besoffen, ja. Ein halbes Jahr lang war ich morgens verkatert. Das geht so nicht.
Ich habe das mal selbst versucht, eine Zeit lang. Und dann kam ich zu dem Punkt und dachte, was willst du denn damit?
Oh, Danny Boy, the pipes are calling.
Sei doch nicht so blöd. Wir haben Irland extra verlassen, um von dieser Musik wegzukommen. Und jetzt sollen wir es auch noch aufnehmen.
Ich bin Frank König, hallo. Unser Hörer Christian Lohmeier hat uns an meilensteine@swr.de geschrieben. Er ist Fan von Rory Gallagher und den haben wir, wenn alles nach Plan läuft, Anfang Juli mit seinem Album Irish Tour 74 dabei. Aber noch ein größerer Fan ist der Christian von Thin Lizzy, das hat er uns auch geschrieben, und von Herrn Lynott, dem Bassisten und Sänger, wie er schreibt. Große Freude für dich, Christian. Jetzt geht's nämlich schon um Thin Lizzy und ihr Album Black Rose, a Rock Legend. Und auch Christian Hartmann ist Thin Lizzy-Fan und er würde sich wünschen, dass wir über jedes Album der Band reden. Auch Jailbreak und Live and Dangerous stehen bei euch hoch im Kurs. Kann man ja alles noch machen. Schreibt uns, wenn ihr Kritik und Anregungen habt, an meilensteine@swr.de. Ihr könnt uns natürlich auch eine Sprachnachricht schicken. Über WhatsApp oder Signal geht das 06131 92 93 94 95. Und jetzt zu Black Rose, a Rock Legend. Wird mit Erscheinen dieser Folge 45 Jahre alt. Am 13. April 1979 ist es rausgekommen. Es war das erste und einzige Thin Lizzy-Album, bei dem Gitarrenlegende Gary Moore festes Bandmitglied war. Produziert von niemandem geringeren als Tony Visconti. Energetisch aufgeladener Hardrock, streckenweise mit irisch-keltischem Folkflair. Ein charismatischer, aber völlig zügelloser Frontman, Songschreiber und Bassist. Ein ebenfalls songschreibender Schlagzeuger, der wahrscheinlich zu den unterschätztesten seines Handwerks gehört. Ein Weltklasse-Gitarrist und ein Ausnahmeproduzent. Das sind die Zutaten für das erfolgreichste Thin Lizzy-Album. Und das hier war der größte Hit vom Album in UK und Irland. Waiting for an Alibi.
Waiting for an Alibi.
Musikalisch interessant, auch die irischen Wurzeln der Band, die bei genauerem Hinsehen gar nicht so irisch sind. Der Titeltrack, Boyshin Dup, Black Rose, a Legend, mit viel traditionellem Irish Folk. Ja, da muss man gleich mitflöten. Mit dabei sind heute Katharina Heinius und Stefan Farch aus der SW1 Musikredaktion. Hallo ihr zwei.
Hallo. Hi.
Stefan, was war los 1979 in der Welt, in der Musik und speziell bei Thin Lizzy?
Ja, fangen wir eine Welt an. 79, das war ja so eine Art Zeitenwende. Also Ayatollah Khomeini, der kehrt nach Teheran zurück, gründet die Islamische Republik Iran und verändert damit die Lage im Nahen Osten. Mhm. Also grundsätzlich und auch sehr dramatisch, muss man in dem Zusammenhang sagen. In England kommt Margaret Thatcher an die Macht. Sie bleibt, weil wir es mit Irland haben und Nordirland hart im Nordirland-Konflikt, sagt deutlich, also solange die Mehrheit das will, bleibt Nordirland britisch. Die IAA reagiert mit Bombenanschlägen auf die britische Armee. Papst Johannes Paul II. Besucht Irland, ein Land, das mit hohen Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche zu kämpfen hat. Und musikalisch, I Don't Like Mondays von den Boomtown Rats erscheint. Ansonsten war 79 noch fest in der Hand von Disco-Musik. Patrick Hernandez, Born to be Alive, Village People, YMCA oder auch Donna Summer mit Hot Stuff. Was tut sich bei den Alben? Supertramp, reisen wir den großen Teich und frühstücken auf dem Meilenstein-Album in Amerika. Breakfast in America.
Haben wir gerade auch besprochen.
Hatten wir besprochen. Michael Jackson startet seine unfassbare Solo-Karriere mit Off the Wall. Und ein Trio aus England nimmt mit seinem zweiten Album Kurs auf den Rock-Olymp, nämlich The Police und Regatta de Plomb.
Und Kriegen wir auch noch rein.
Was?
Kriegen wir auch noch rein.
Kriegen wir noch?
Ja.
Wann?
In der zweiten Jahreshälfte.
Ah, wunderbar. Mhm. Also so gute Nachrichten. Also auch für mich. Ich glaube, ich bin selbst dabei bei diesem Meilenstein. Freue ich mich schon drauf. Wollt ihr mich rausschmeißen?
Nein.
Na gut. Ja. Schauen wir zu Thin Lizzy. Die erreichen 10 Jahre nach Bandgründung den Höhepunkt ihrer Karriere. Übrigens, ihr Bandname, die dünne Lizzy, ja, die stammt aus dem britischen Comics-Magazin The Biano. Ich glaube, so wird es ausgesprochen. Und dort gibt es einen weiblichen Roboter und der heißt Thin Lizzy. Gleichzeitig gucken wir mal nach Amerika. Das erste auch seriell gebaute Automobil, Thin Lizzy von Ford. Und wenn wir dann im Irischen sind, wird aus dem Thin und Thin
Okay.
Und darum haben wir den Bandnamen Thin Lizzy. Nur ein kleiner Ausflug für Nerds und Namenforscher. Die Karriere der Band, ich möchte mal kurz so einen Viersprung darstellen. 69 gegründet, alles klar. Und 72, da ist unser erster Sprung, da spielt die Band so zum Spaß im Obergeschoss eines Pubs, dem King's Cross, aus Frust. Irische Volkslieder. Wie wir uns das vorstellen, unter Iren, die dann anfangen, ihre Volkslieder zu singen und das ein oder andere Pint Guinness dazu trinken. Und dabei spielen sie auch den Song Whiskey in the Jar. Der Manager hört das und sagt, Leute, geht ins Studio, spielt das Ding so ein, das könnte ein Hit werden. Gitarrist Eric Bell erinnert sich, dass er damals antwortete, sei doch nicht so blöd. Wir haben Irland extra verlassen, um von dieser Musik wegzukommen. Und jetzt sollen wir es auch noch aufnehmen. Sie nehmen es auf.
Zum Glück nehmen sie es auf. Zum Glück.
Und es wird ein Riesenhit in Irland, aber auch in weiten Teilen von Europa. Es ist übrigens noch die Zeit, wo sie als Trio spielen. Sie werden dann in der Folgezeit, erweitern sie ihre Besetzung zum Quartett. Gary Moore wird dann zum ersten Mal schon für kurze Zeit Gitarrist der Band. Wir springen ins Jahr 1976, der zweite Sprung. Ja, das Album Jailbreak erscheint und bringt Thin Lizzy mit Songs wie The Boys Are Back in Town auf die internationale Rockmusikkarte. Das muss man sagen, sie erobern auch mit dem Song die USA. Sie touren als Vorband daraufhin namhafter Bands. Also sind 77 unterwegs mit Queen, sie sind Vorband von den Sticks, sie sind Vorband von Bach und Turner Overdrive. Sie touren mit den ganz großen Bands durch die USA und spielen sich den Hintern ab. Sie sind bekannt als...
So wie sich das gehört für eine richtig gute Liveband.
Als fabulöse Liveband. Ja. Und wir haben wieder Gary Moore, der zu der Zeit einspringen muss, weil Brian Robertson, der Gitarrist, sich in einer Schlägerei die Hand verletzt. Also da haben wir auch diese irischen Wurzeln und alles, was man von dieser Band hört, wenn sie auf Tour sind, klingt wie im Film. Also
wie alle irischen Klischees.
Sie trinken, schreien und leisten sich Kneipenschlägereien. Also da sind sie...
Aber sie haben auch viel Spaß.
Sie haben viel Spaß, natürlich, bis auf Gary Moore, der, aber da kommen wir nachher zu, ein bisschen die Spaßbremse war, was der Band aber nicht geschadet hat, muss man wirklich sagen. Wir springen den dritten Sprung. Das ist das Live-Album Live and Dangerous, das kommt raus, 1978, produziert auch von Tony Visconti, Bowie und T-Rex Produzent, aber haben wir schon erwähnt. Es gibt kleine Streitereien, er sagt, das wären alles nur Overdubs, weil jeder wollte irgendwie seine Teile neu spielen auf dem Album. Die Band sagt, hey Tony, das ist nicht wahr. Das haben wir immer nur erzählt wegen der Steuer. Ja. Schwer zu sagen, wer da recht hat. Also das Album ist großartig. Also es ist so der erste Einblick in Thin Lizzys Live-Welt, die diese Band wirklich auch ausmacht. Weil Phil Lynott einfach ein Monster-Frontman ist, wenn er auf der Bühne steht. In der Zeit zwischen dem letzten Studioalbum und unserem Meilenstein-Album übrigens, Black Rosa haben die Bandmitglieder, weil eben das Live-Album in der Mache ist, ein bisschen Zeit. Und sie kümmern sich um Nebenprojekte. Lynott, der nutzt die Zeit und er taucht auf Jeff Wayne's War of the Worlds. Das Album kennen wir. Dort spielt er und singt die Rolle von Parson Nathaniel auf The Spirit Man. Also da muss er englischen Akzent singen und er sorgt so ein bisschen dafür, sein Image da auch aufzubessern, also in seriöse Fach zu wechseln. Also das war ein Projekt, das er genutzt hat, um da sein Image entsprechend aufzupolieren. Und es muss wieder mal der Job eines Gitarristen neu vergeben werden. Das ist bei Thin Lizzy eine Stelle ist immer vakant, das ist klar. Brian Robertson, der verlässt nach Streitereien die Band endgültig. Und dann ist es wieder mal die gitarristische Feuerwehr, wenn ich so sagen darf, Gary Moore, der dann als Gitarrist an die Seite von Scott Gorham einspringen muss. Thin Lizzy, bisschen Druck der Plattenfirma ist da. Live-Album war okay, aber jetzt will die Plattenfirma auch gerne mal wieder was im Studio hören. Sie fragen Tony Visconti, der sagt, ja, ich bin dabei, obwohl er nicht so ganz dabei war. Also er hatte viel zu tun auch mit anderen Bands, war überall unterwegs. Er hat, glaube ich, seine Technikerin geschickt, die bei ihm gelernt hat und die Hauptsache des Albums aufgenommen hat mit der Band, aber unter seiner Anleitung und seinen Fittichen. Aufgenommen wird das Album übrigens in Paris. Von den Rolling Stones wissen wir, warum das ein guter Ort ist. Man kann auch dort wieder Steuer sparen, deshalb sind sie nach Paris gegangen. Und sie waren sogar im EMI-Studio, wo die Stones ihr Album Some Girls aufgenommen haben. Also das ist so.
Und ganz kurz, um da einzuhaken, Stefan, wo die Beatles Komm, gib mir deine Hand und Sie liebt dich aufgenommen haben.
Ja, das war weit vorher. Das hat für die Geschichte von Lizzy jetzt gar nichts zu tun.
Nein, aber das wollte ich an dieser Stelle.
Die Beatles kommen noch dran. Ich habe die die Beatles dabei, Katharina.
Schön, dir das freut Liebe. Mich.
Ja, aber jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Ja, und dann nehmen sie dieses Album auf. Ja. Und dieses Album wird, wie gesagt, das erfolgreichste Album der Band, obwohl Gary Moore gefragt, was sein Lieblingsalbum ist. Und obwohl er da mitspielt, sagt, dass Jailbreak sein Lieblingsalbum ist. Und das nur an Nummer 2 kommt. Aber für die Fans war es das Riesenalbum. Black Rose, a Rock Legend.
Katharina, warum ist Black Rose, a Rock Legend für dich ein Meilenstein?
Weil dieses Album zeigt, wie wunderbar Irish Folk und Hard Rock zusammenpassen. Stefan hat es ja schon auch angedeutet, ja. Die irischen Wurzeln. Ja, durch diesen Bordun, den Klang des Haltetons im Irish Folk, bekommt eben Thin Lizzys Rock ein massives Fundament, über dem dann alles drüber passieren kann, was auch immer passieren sollte und muss. Blues, Rock, Pop, R&B und ja, dann wird's auch noch lyrisch und historisch auf dem Album und dann kommt die irische Hochkultur noch mit rein, die Phil Lynott ja in Wort und in Musik mit rein komponiert. Das ist Black Rose und das macht Black Rose für mich auch so besonders und genau, Stefan hat es auch schon angesprochen, das ist das einzige Thin Lizzy Album, auf dem Gary Moore von vorne bis hinten mitspielt. Auch das ist natürlich ein Highlight.
Den SWR 1 Meilensteine-Podcast, den gibt's auch in der ARD-Audiothek und wer ihn dort abonniert, verpasst keine Folge. Und hier ist der Opener des Albums, war auch die zweite Single-Auskopplung und die beginnt nicht etwa mit den für Thin Lizzy typischen Gitarrenduetten, sondern mit ziemlich harten Beats. Da sind sie aber dann.
Ja. Sie haben ja Publikum ein bisschen auf die Folter gespannt. Ja. There are people that will investigate you. They'll insinuate, intimidate and complicate you. Hat auch so seine ganz eigene Art zu singen, ja, ne? So diese groß. Fast so Rockrap, lässiger Rockrap.
Ja. Rockrap.
Ja. Rockrap.
Notiere ich mir.
Do anything you want to, mach was du willst. Das Video zum Song ist anarchisch, stellt Autoritäten in Frage. Eine gewisse Punk-Attitüde steckt da auch drin. Der Song selbst hat eine Botschaft, die später auch Udo Lindenberg mit Mein Ding besungen hat. Im Grunde eine ähnliche Botschaft im Song. Ein Aufruf zur Selbstbehauptung, Stefan.
Ja, Punk-Attitüde, das ist schon richtig, weil wir hatten ja eben, also ich hatte eben erwähnt, dass sie während des Live and Dangerous Albums so jeder so ein bisschen Projekte gemacht hat. Und da hat sich Phil auch mit Mitgliedern der Sex Pistols und The Damned rumgetrieben und so ein kleines Spaßprojekt am Start gehabt. The Greedies, ursprünglich hießen The Greedy Bastards, mussten sie aber aus Höflichkeit ändern. Und da haben sie so Lizzy-Songs gespielt, Sex-Pistol-Songs und so Zeug, weil er war interessiert an dieser Punk-Rock- und Punk-Szene. Ja. Und nebenbei hatte es natürlich auch den Effekt, weil diese klassischen 70er-Jahre-Rockbands waren natürlich in der Punk-Szene nur alte, langweilige Dinosaurier. Und so konnte er da immer ein bisschen Füßchen in die Szene stellen, hatte ein bisschen Anerkennung und konnte Thin Lizzy da ganz gut platzieren. Insofern ist die Punk-Attitude dieses Gegen Establishment in diesem Song durchaus auch von dieser Position her zu verstehen. Überraschend ist in der Tat dieses Tribal-Intro mit diesen Pauken und Schlagzeug. Man hätte gleich einen Gitarrenriff erwartet von dem letzten Album her, aber sie überraschen uns. Aber dann geben sie uns natürlich gleich das, was so das Markenzeichen von Thin Lizzy ist. Dann geben sie uns diese Double-Lead-Harmonie-Gitarren, also zwei Gitarren, die in einem bestimmten harmonischen Verhältnis eine Melodie spielen, die wunderbar ist. Vom Song her, so von der Anmutung her ist es eher poprockig, muss ich sagen. Ja. Es ist weniger Hardrock. Das hat auch einen bestimmten Grund. Können wir nachher nochmal ein. Es hat ein bisschen was mit seiner Hochzeit zu tun. Es hat ein bisschen was mit seiner ersten Tochter zu tun. Beides Ereignisse, die ihn persönlich, also Phil Lynott persönlich, zurückgebracht haben, also sanfter gemacht haben. Und ich glaube, das merkt man auch auf dem ganzen Album. Es gibt natürlich auch Rocker, aber das war schon so eine Sache, die ihn in ein anderes Fahrtwasser gebracht haben.
wo du gerade das Schlagzeug-Intro oder das Pauken-Schlagzeug-Intro am Anfang ansprichst. Ich finde, da muss man auch gleich zu Anfang drauf hin, man spricht oft von Phil Lynott, man spricht von den Gitarristen, speziell von Gary Moore, aber gerade das tighte Schlagzeug auf dem Album ist ja was diese Musik,
ja, ein unglaubliches Fundament. Wir haben viele Schlagzeugfans, die sich auch immer melden und sagen, Herr Downey war ein super Schlagzeuger. Ja. Also er war jetzt nicht technisch der filigranste, aber ich glaube, dass ohne ihn und wie er den Beat bei der Band gehalten hat, wie er ihn getrieben hat auch, auch live natürlich, war er ein absolutes Muss für diese Band und darf auch nicht unterschätzt werden. Ja. Also er war ein klasse Schlagzeuger innerhalb dieser Band und das zeigt auch dieser Anfang, der Song geht gleich vor.
Ja.
Also er zeigt, was möglich ist. Also in dem Zusammenhang haben wir heute eine Band, wo wir wirklich auch über alle reden müssen. Also da fällt auch keine, klar haben wir die Gitarren vorne, aber wir haben den Bass von Phil Lynott, wir haben ihn im Gesang, wir haben Herrn Downey am Schlagzeug. Das ist ein ganz kompaktes Bandgefüge, das zu diesem Album dann auch führt. Ja. Muss man sagen. Und ich habe es ja eben nochmal gesagt, das ist ja das Markenzeichen der Band, dieser Twin Lead oder wie man ihn auch nennt, Dual Lead Gitarren Sound. Das heißt, zwei Gitarren spielen in bestimmten harmonischen Verhältnis eine Melodie. Und das haben sie natürlich erst gemacht, als sie zu viert waren. Vorher war es ein bisschen schwer, obwohl ich komme jetzt mal zur kleinen Geschichte der Dual-Lead-Gitarre. Und wir gehen relativ weit zurück, und zwar Hillbilly Bluegrass der 40er. Da war es also anfangs noch die Fiddle und die Gitarre, die da diese Harmonien gegeneinander gespielt haben. Und später dann waren es die Gitarren. Beispiel einer der ganz großen, Bob Wills und seine Texas Playboys. Vielleicht der erste Song mit Dual Lead Guitar. Er heißt auch so Twin Guitar Special. Und da hören wir mal rein.
Da kriegst du gleich ein Lächeln aufs Gesicht, oder?
Die Jungs konnten so geil Gitarre spielen.
Herrlich.
Ja, das ist, vielleicht hören wir hier die Anfänge dieses Stils, der Twin Lead Gitarre. In den 50er ging das weiter. Eddie Cochran, als er den Surf Sound entwickelte, hatte das auch mit drin. Und in den 60ern waren natürlich auch die Beatles am Start. Ist ganz klar, ja. Der geniale George Harrison mit einer wirklich wunderbaren Harmoniegitarre in Terzen gesetzt. Wunderschön bei And Your Bird Can Sing vom Revolver Album.
Anmerkung aus der Produktion dieses Podcasts. Mir ist aufgefallen, dass Stefan bei der Aufnahme vergessen hat zu erwähnen, dass Paul McCartney die zweite Gitarre spielt. George Harrison spielt nicht mit sich selbst zweistimmig an dieser Stelle.
Na, Katharina, die Beatles für dich.
Vielen Dank, Stefan.
Sehr gerne.
Vielen
sehr gerne. Ich denke immer auch gerne an dich. In den 70ern ging es dann weiter. Dann hatten wir Bands wie die Allman Brothers oder auch ein Meilenstein-Album, Wishbone Ash. Die hatten wir auch schon mit Argus hier als Meilenstein-Album. Mhm. Und da hören wir jetzt mal rein in Arrow of My Way. Das ist so der klassische Sound, den wir dann noch bei Thin Lizzy schon hören können. Ja. Klar, auch im Stereobild gesetzt, links, rechts die Gitarren.
Hat ja auch ein bisschen folkigen Anteil schon.
Es ist folkig, daher auch die Anfänge, wo ich sage, vom Hillbilly mit Fiddle und Gitarre. Es hat schon folkloristische Ursprünge und es hat auch so eine gewisse Melancholie in der Seele. Es schwingt so ein melancholischer Sound und ich glaube, der ist bei Thin Lizzy enorm wichtig.
Ja, Katharina.
Hängt wahrscheinlich an der Pentatonik, die sie spielen. Oft Moll-Pentatoniken, also fünf Töne sozusagen, die in einem bestimmten Tonabstand eben gespielt werden, gerne von Gitarristen genutzt. Pentatonische Tonleitern. Und bei Thin Lizzy gerne ist es die E-Moll-Pentatonik. Hier müsste ich jetzt gucken, weiß ich jetzt nicht genau, aber also pentatonische Tonleitern einfach. Und dadurch kommt auch so ein leicht folkloristischer Touch irgendwie mit rein.
Ja. Absolut. Und es ist, wie gesagt, glaube ich, ist es, hat es auch so eine gewisse Sentimentalität, weil du hattest, glaube ich, eben erwähnt, Phil Lynott's Stimme, dieser Schmelz, der da drin steckt, diese Sehnsucht, der hatte so eine sehnsüchtige Stimme, man kann es fast gar nicht beschreiben. Auch das wird
auch so
dann,
eine sehr lyrische Stimme, also sehr erzählerisch, sehr mit, also da, und dadurch nimmt er ja auch das Publikum, also mich fängt er total ein, wenn er anfängt zu singen, weil er gleichzeitig erzählt.
Ja. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr, also dieser Eindruck, dieses Gefühl wird durch diese Dual-Lead-Gitarre bei Thin Lizzy stark unterstützt. Und natürlich, jetzt haben wir viele Vorgänger gehört, jetzt hören wir eins der größten Stücke, das mit Dual-Lead gespielt wurde, aller Zeiten überhaupt. Eins der größten Hits von, der größte Hit von Thin Lizzy überhaupt. Einer meiner Lieblingssongs. Ich könnte ihn täglich hören. The Boys Are Back in Town. The Boys Are Back in Town.
Ja, ich habe ihn gesungen, als wir Richtung Studio gelaufen sind. Da muss ich immer an meine Schülerband denken, weil das war eins der ersten Stücke, das wir gespielt haben. Einfach.
Auch sehr wichtig, bei ganz kurz, was wir hören bei Thin Lizzy, ist nicht dieses klassische Blues-Schema, das sie spielen. Sie spielen ganze harmonische Abfolgen. Sie gehen hier, glaube ich, von Cis-Moll, von A-Dur über Cis-Moll. Es ist wirklich, sie erweitern auch das harmonische Spektrum des Rock. Und das oftmals auch mit offenen Akkorden, nicht wie wir schon oft mit Barré-Akkorden. Darum klingt das auch alles. Es hat diesen, ich weiß gar nicht, ich sag jetzt mal Smack. Es hat einen Smack.
Es hat Smack. Okay, einigen wir uns drauf. Das Video zum Song hatte ich schon erwähnt. Spannend daran ist, dass es das erste Video von Thin Lizzy war, das nicht nur einfach die Band beim Spielen eines Songs zeigt, sondern ein echter Kurzfilm, wie das dann ja später in Videos üblich war, Katharina.
Ja, es ist ein schöner Zusammenschnitt, möchte ich mal sagen. Man sieht die Band ja schon im Studio. Sie stehen in einem praktisch weißen Studio. Man hat nicht groß irgendwie irgendeine Leinwand hinten dran oder so, sondern sie spielen einfach. Man hat sie gefilmt und zwischen diesem, die Band tritt auf in diesem Studio, schneidet man Sequenzen, die so ein bisschen die Story miterzählen. Also ja, do anything you want to, heißt ja, du kannst alles tun, was du willst, was auch immer du willst. Mhm. Und darum geht's, sich auch über Autoritäten hinwegzusetzen. Also es ist, eine Polizistin wird gezeigt und eine Richterin wird gezeigt und ein Lehrer ist zu sehen. Und dann kann man diese drei Geschichten, es sind drei unterschiedliche Geschichten, die dann weitererzählt werden, wie sich entweder die Schüler dem Lehrer gegenüber widersetzen oder dann plötzlich Phil Lynott im Gefängnis landet, weil er sich der Polizistin widersetzt hat oder der Richterin. Und so werden diese drei Stränge dann immer weiter erzählt Richtung Ende, bis er dann singt, do what you want. Also tu einfach, was du willst. Ja. Natürlich ein krasser Song, was Selbstbestimmung angeht, ne? Und so, wenn man sich auch gerade irgendwie der Polizei widersetzt oder gesellschaftlichen Konformitäten. Ja? Aber im Grunde sagt er, sei wie du bist und bleib wie du bist und verhalte dich so, wie du bist.
Ja, das Schöne finde ich ja, dass das Ganze so ironisch ist, dass man merkt, also er sitzt dann ja irgendwann im Knast, dass es vielleicht doch nicht so eine gute Idee ist, in jeder Situation also, das Leben zu tun, was man gerade vorher hätte. Ansonsten finde ich, das ist, begegnet uns ja 79 ständig, dieses sich gegen Lehrer auflehnen. Ja, das könnte aus meiner Schulzeit sein.
Ja, das stimmt. Freud, The Wall.
Ja, The Wall, Breakfast in America.
Breakfast in America, hatten wir ja gerade
erst davon. Also es ist scheinbar in der Zeit angesagt.
Und was auch schön ist, Elvis wird auch ab und zu eingeblendet.
Stimmt. Elvis kommt ja auch vor in dem Song.
Genau, ne? Er singt, Elvis is that, the king of rock and roll is that. Und da wird immer ein Foto von Elvis auch mit rein, weil er war ja auch kurz vorher, also 2 Jahre vorher, 77.
In Amerika
gestorben. Aber natürlich hat auf die Musikwelt der Tod von Elvis Nachwirkungen.
Ja, und er imitiert ihn ja auch stimmlich. Wenn man genau hinhört, hört man das.
Ja.
Stefan, du bist so skeptisch.
Nein, weil ich erstens mal die restlichen Bandglieder Mitglieder angehört habe zu dem Thema und die reden weniger von Elvis als die Tatsache, dass er das toll fand, in den USA unterwegs zu sein und einfach mal dort den amerikanischen Akzent rausgelassen hat. Und das klingt in der Tat wie Elvis. Es ist mehr so ein hier, ich kann das auch.
Im Video haben sie auf jeden Fall mit dieser Geschichte schön rumgespielt. Ich würde an dieser Stelle gleich zu Anfang vom Album, von der Albumreihenfolge mal abweichen, weil man Thin Lizzy nicht verstehen kann ohne ihren Irland-Bezug. Ob sie es nun eigentlich loswerden wollten oder nicht, wie Stefan vorhin schon mal gesagt hat. Und Stefan hat auch eingangs erwähnt, dass der kommerzielle Durchbruch mit einem eher zufällig dahin improvisierten Irish Folk Song gekommen ist, nämlich Whiskey in the Jar. Push your ring,
begibt er sich aber auch gesanglich in den Pub, ne?
Ja. Whiskey in the Jar. Frontman Phil Lynott war ein stolzer Ire geworden, muss man sagen. Er selbst war ja in West Bromwich geboren und in Manchester zur Schule gegangen. Seine Mutter aber stammt ursprünglich aus Dublin. Sein Vater kam aus dem heutigen südamerikanischen Guyana. Lynott selbst ist dann als Schüler nach Irland gegangen, zu den Großeltern. Da ist er dann auch den Rest seiner Jugend aufgewachsen. Darüber reden wir noch. Den Irland-Bezug gibt's auf dem Album ganz besonders im epischen Titeltrack und im Cover. Der Titel des Albums allein suggeriert ja schon ein echtes Konzeptalbum. Also die Schwarze Rose, eine Rocklegende. Klingt ja so, als wenn die Platte uns von vorne bis hinten eine durchgehende Geschichte erzählen würde. Ist aber nicht so. Das Cover bezieht sich eben auf jenen epischen Titeltrack, der genau genommen aus 5 Variationen und Anspielungen auf irisch, schottisch, irischer, irisch-amerikanischer Traditionals oder Folksongs besteht. Noch zur Erklärung, Traditionals, das sind Volkslieder, zu denen es keine Urheberschaft gibt. Wenn man die Urheberschaft kennt, ist es halt ein Folksong. Das nur zur Erklärung. Das alles zusammengefasst unter dem irisch-gälischen Wort für schwarze Rose, nämlich Roisin Dub. An alle, die gälisch sprechen, entschuldigt bitte, wenn ich das falsch ausspreche. Eine schwarze Rose abgebildet auf dem Plattencover. Aber von vorne, es wird komplex. Martin Popper vom Collector's Guide to Heavy Metal, der hat mal geschrieben: Der Titeltrack befindet sich auf einer Ebene, die eher mit feiner Literatur als mit etwas so Basischem wie Rock'n'Roll zu tun hat. Wow. Fangen wir mit der Black Rose an, der schwarzen Rose. In der irisch-gälischen Sprache eben Roisin Dub. Und diese schwarze Rose ist ein sehr irisches Symbol, besungen im Folksong Roisin Dub, hier in der Version der zauberhaften Sinead O'Connor. Roisin Dub, die schwarze Rose, besungen von Sinead O'Connor. Katharina, was hat's mit diesem Folksong auf sich, dessen Titel ja namensgebend für dieses Album ist?
Ja, Roisin Dub ist ein traditioneller irischer Folksong, hast du ja auch schon gesagt, basierend auf einem Gedicht, geschrieben im 16. Jahrhundert. Es ist eigentlich ein Liebeslied über die Geliebte des Dichters. Man kann es aber auch politisch ausdeuten. Und dann ist diese schwarze Rose Irland, also praktisch ein Liebeslied für Irland, an Irland, über Irland. Und es geht auch um die Selbstbehauptung als entweder Geliebte oder als eben Land in dem Fall, wenn man es politisch betrachtet.
Mhm. Das ist ja häufig so in Folksongs, dass sie so eine Doppeldeutigkeit in sich haben. Ne? Das gibt es ja in Volksliedern öfter, dass man eine sehr banale Botschaft besungen hat, die dann am Ende aber auch eine politische Botschaft ist, die man aber nicht sofort rein interpretieren kann, weil sie den Herrschenden
nicht gepasst haben.
Genau. Ne? Das ist so eine typische.
Sie hätte gefährlich werden können.
Genau.
Und deswegen hat man es ja auch gerne verklausuliert.
Genau.
Ja.
So, und was macht jetzt Thin Lizzy aus diesem historischen Vorbild? Zuerst mal ist da der Text, der ziemlich originell ist, einen historischen Bogen spannt von der Zeit der irisch-keltischen Mythen zum Irland von heute. Und dann ist da noch die Musik, die genau das Gleiche tut und das alles gleichzeitig. Ja. Also es ist der komplette Wahnsinn, Katharina.
Es ist ein wunderschöner, 7-minütiger Folk-Rock-Song mit ganz, ganz vielen Elementen. der Song ist exakt zweigeteilt, also vom Text her. Wir haben im ersten Teil geht es um die keltische Mythologie, es geht um die Black Rose, die über allem steht. Mhm. Es geht um die Mountains of Mourn, es geht um Shenadone, es geht um Go Lassie Go, also auch irische Traditionals. Und im zweiten Teil dann sind wir praktisch in der jüngeren irischen Geschichte angelangt. Da geht es dann um Schriftsteller, um Musiker. Da kommen wir auch gleich nochmal genauer drauf zu. Vielleicht beginnen wir erstmal mit den Traditionals, die sie auch reingewoben haben, weil das ist wirklich sehr, sehr interessant. Die Black Rose ist der einzige Folksong, den Phil Lynott im Gesang zitiert, möchte ich sagen, in der Melodie. Das macht er gleich am Anfang. Mhm. Später ist es so, dass er auf die Traditionals im textlich eingeht, dass die Musik unten drunter, die Gitarre, aber die Melodie dann schließlich aufgreift. Ich würde es gern kurz zeigen und einfach...
wir sind gespannt.
Also wir hören in den Ausschnitt rein mit Shenandoah und wir lassen Phil Lynott einfach singen und ich singe zu der Gitarre das irische Traditional, was da zu hören ist. Ja, also wir probieren es einfach mal. Ja? I long to see you way you rolling river Shenandoah, I long to see you way. So, da kommt schon der nächste rein.
Wenn
also
wir
der
jetzt
Übergang
auf einer Bühne wären und ich einen Strauß schwarzer Rosen hätte, ich würde ihn dir überreichen.
Super, vielen Dank. Ja, also es ist so, dass sie an dieser Stelle diese beiden Traditionals eben auch, also Will You Go, Lassie Go ist der zweite und den mixen sie dann. Deswegen ist der Übergang so ein bisschen verschwurbelt. Aber es geht so sozusagen gegeneinander. Wir haben das Call-and-Response-Prinzip, was man ja auch gerne im Folk hat.
Ja, besonders im Keltischen, ne? Dieses Frage- und Antwortspiel. Es geht immer hin und her. Ne?
Genau, und das ist genau an dieser Stelle auch so. Dann ist es im Song so, dann sind wir bei dem Mittelteil angekommen, der rein instrumental ist und in dem sie dann tatsächlich nochmal irische Folksongs nochmal spielen und rezitieren, aber nur rein mit der Gitarre, nicht mit den Lyrics. Es geht nämlich dann im Song weiter mit Danny Boy. Oh Danny Boy, the pipes are calling. From glen to glen and down the mountainside, the summer's gone and all the roses fallen. It's you, must go and I must bite. Also ungefähr so.
Sehr schön.
Ja, genau. Also, Oh Danny Boy kommt an dieser Stelle und dann geht es nochmal weiter. Mit einem Tune, möchte ich sagen, das The Mason's a Prawn, das ist ein reines Instrumentalstück und dann gehen sie nochmal und haben noch eigene Tunes, die sie nochmal dranhängen und dann wird's nochmal richtig wild.
Wilde Fahrt, ja. Und wieder dieses
und dann,
Call and Response,
genau.
Ne?
Und wir sind auch gleich im Irish Pub, weil gleich wird auch gerufen. Es wird schneller. Was Fingerakrobatik?
Sport.
Ja. Da bin ich im Irish Pub. Ja! Da darfst du nicht mehr nachdenken beim Spielen. Nee. So, und jetzt sind wir im zweiten Teil textlich angekommen. Und jetzt sind wir in der jüngeren Geschichte Irlands. Er erzählt von James Joyce, von William Butler, von Oscar Wilde, alles spricht er an. Er kommt sogar auf Van Morrison gesprochen mit Van is the man. Und er zitiert sich tatsächlich dann auch noch selber an dieser Stelle. Van is the man. habt ihr es gehört in der Gitarre? Klar, sie haben sich selbst kurz zitiert. Ja, auch einfach eine schöne Geschichte. Ja, und damit hat er im Prinzip seine Liebe zu Irland ausgedrückt.
Berühmter mit Fußballer diesem Song. Kommt auch noch drin vor, ne?
Kommt, ja. George Best, ein Trinkkumpel von ihm.
Ja, genau. Ja.
Also er breitet seine Liebe zu Irland in diesem Song aus und also ich finde es ein wunderschönes, wirklich episches Werk für Irland, über Irland und ja.
Ja, du hast ja auch eingangs schon erwähnt, dass Folk und Rock, gerade diese keltischen Tunes, sehr gut zur Rockmusik passen. Und die haben es ja dann zur Vollendung getrieben. Ja, gibt natürlich noch etliche andere Bands, die es auch machen in moderner Zeit. Jetzt könnte ich die Hooters zum Beispiel anführen, die ja auch diese keltischen Tunes mit eingebaut haben damals, was weiß ich, Lindisfarne, viele andere mehr. Dass Gary Moore dem irischen Folk und dem Hardrock in genau dieser Mischung verbunden geblieben ist, weit über die Zeit mit Thin Lizzy hinaus, das hat er 1987 bewiesen mit seinem legendären Album Wild Frontier. Seine Hommage an den 1986 verstorbenen Phil Lynott. Hier kommt Over the Hills and Far Away. Ja, da würde ich sagen, das ist Thin Lizzy 2.0, oder? Vom Sound her, oder? Das sind Thin Lizzy mit den Mitteln der Mid-80er. Fetter Sound.
Da kommen sie wieder, die irischen Tunes. Ja.
Und wir gehen wieder zurück auf die Seite A und zum Hard Rock. Hier kommt Toughest Street in Town. I'm tired of the window, the neon flashes in the morning light. Down on the sidewalk, there's a woman with a problem she don't know how to fight. She's destitute and broken down. She softly whispers, is there no one around? And no one hears the sound. Her knees give way and hit the ground. Toughest Street in Town. Und da sind wir wieder beim straighten Hard Rock angekommen mit einem Gary Moore in Höchstform, Stefan.
Ach so, ja.
Ich hatte dich angesprochen, ja.
Natürlich.
Wir sind wieder zurück.
Ich war so weit in Gedanken, weil wir ihn vorher schon mächtig haben spielen hören. Irische Volksweisen, das muss man auch mal sagen. Gary Moore, ja, in Belfast geboren. Mit 16 ging er nach Dublin, hatte Ärger mit seinen Eltern. Landete dann relativ früh schon, nämlich 69 zum ersten Mal mit Phil Lynott in einer gemeinsamen Band, Skid Row.
Nicht zu verwechseln mit
der amerikanischen Hardrock-Band, die kam erst viel später. Ja. So. Er selber ist stark beeinflusst von Peter Green, den kannte er auch, Fleetwood Mac-Gitarrist, der ihn ein bisschen so auch als Mentor unter seine Fittiche genommen hat. Er ist stark beeinflusst von Eric Clapton, das heißt, er hat den Blues in den Fingern. Mhm. Interessant auch ist, dass er eigentlich Linkshänder ist, aber im Gegensatz zu Jimi Hendrix die traditionelle Gitarre Rechtshänder spielt. Vielleicht ist das auch so ein Punkt, was in seinen Stil oder seinen Sound ausgemacht hat, müsste man jetzt mal ganz genau analysieren. Ich glaube persönlich ist vielleicht. Ja? 73 macht er seine erste eigene Band auf, die Gary Moore Band. 74, ja, wieder mal ein schönes Treffen mit Phil Lynott und Thin Lizzy. Er ist ja so ein bisschen der Feuerwehrmann in dieser Band. Immer wenn ein Gitarrist ausfällt und da fallen die Gitarristen nonstop aus bei Thin Lizzy, muss Gary Moore ran. Aber sie waren auch gute Kumpels, Phil Lynott und Gary Moore.
Deswegen hat er ja dann das Album Wild Frontier ihm auch gewidmet. Ne? Also das ist ja so sein.
Also
sein
das waren, sie waren Freunde.
Ja.
Ja, richtig, richtige Freunde. 75 ist er dann wieder allein unterwegs mit Colosseum 2. Das ist Jazzrock. Und das merkt man natürlich auch auf diesem Album insofern, weil er technisch einfach seinen Buddy Scott Gorham in den Schatten stellt. Es ist auch so, dass man berichtet, dass er im Studio mit Scott Gorham an den Gitarrenteilen gearbeitet hat. Also gesagt hat, hier Scott, ich zeig dir das mal. Und wobei das Scott Gorham nicht zu unterschätzen ist, der ist einfach ein richtig toller, geduldiger Gitarrist, der diese Band lange, lange, lange Jahre getragen hat, aber er selber hat gesagt, wir lagen dann am Pool und haben ein bisschen was getrunken und der Typ ist dann immer reingegangen und hat wieder Gitarre gespielt und als ich das dann gehört habe, dachte ich immer, wie soll ich jemals an den rankommen, gitarrentechnisch. Ja. Aber das ist natürlich auch diese Jazzrock-Zeit, das ist die Blues-Zeit, von der er gelernt hat. 77 ist er auch mal wieder bei Thin Lizzy, nachdem er im Kolosseum war, weil ich hatte es schon mal gesagt, Herr Robertson hatte sich bei einer Kneipenschlägerei die Hand verletzt und da suchten sie einen Tourgitarristen. Wer kann es wieder sein? Gary kam wieder. Dann 78 sein Soloalbum.
Aber er ist ja ausgestiegen, weil er gesagt hat, die sind abends immer besoffen und ich habe ein halbes Jahr lang, war ich morgens verkatert. Das geht so nicht.
Ja, ne? Wobei er, glaube ich, gar nicht so viel mitgesoffen hat. Er war das stabilisierende Element. Ja. Also es war auch die Zeit, muss man ehrlich sein, wo in Paris die Drogendealer vorm Studio gestanden haben.
Okay.
Also das war gängige, die haben dann Leute in den Szenen reingerutscht. Gerade für Lynott war stark alkoholabhängig, eh schon zu dieser Zeit, rutschte dann in die Heroinszene rein. Ja. Auch Scott Graham, die ganze Band. Also klingt wie ein Klischee, aber das war so eine, jetzt mal von den Drogen weg, es war so eine richtige irische Truppe, ja, also ja. Den hättest du durch jede Kneipe ziehen können, wie ein Wirbelsturm. Nur hier war es natürlich dann auch härtere Drogen. Und Gary Moore war immer, wie gesagt, ich hatte im Pool, die haben am Pool gelegen und dann sagte Scott Goldman, der kam immer mit schwarzem T-Shirt, schwarzer langer Hose und sagte, ich gehe sofort wieder Gitarre spielen. Also er war auch, er war jetzt nicht so auf Alkohol und Drogen, Gary Moore, er war das feste Fundament in der Zeit für die Band, obwohl, ich hatte es ja auch schon erwähnt, Phil Lynott durch seine Hochzeit und sein erstes Kind Sarah auch eine ganz andere Stimmung wiederbekommen hat und sehr sanft wurde eigentlich, wurde er beschrieben zu der Zeit vom Charakter, aber er war einfach auch schon alkoholabhängig, beschreibt das auch auf dem Album im Song Got to Give It Up. Ein sehr toller Song. Ich wurde erst klar, wie wichtig der Song ist, als ich es mal von Vinyl wieder gehört habe. Weil er ist der Opener von Seite 2. Und nachdem du dann durch die erste Seite durch bist mit Sarah und Waiting for an Alibi, macht diese Seite 2 mit dem Satz auf, Got to give it up. Das ist der erste Satz, den er beschreibt. Und liebe Eltern, das Einzige, wie weit bin ich gekommen, bis ans Ende der Flasche. Also es beschäftigt ihn schon und er reflektiert das auch. Aber zurück zu Gary Moore. Technisch ist er einfach überragend.
Ja.
Überragend. Vor allen Dingen hat er, das haben wir auch vorhin schon gehört, diese wahnsinnig schnellen, wiederholten Gitarren-Patterns. Also das ist ja nicht, er rast da ja nicht unbedingt übers Griffbrett, sondern du hast dann einen Pattern, das ist, sagen wir mal, das ist, das kann er wie kein anderer. Später hat er natürlich auch ein paar Tricks noch dabei, was die Gitarren angeht, dann wird ein bisschen mit Vibrato gespielt und. Aber er ist bekannt für seinen schnellen Part, das hört man auch. Und das hört man dann auch natürlich auf der Nummer Toughest Street in Town, wo die Jungs es mal richtig krachen lassen und Gary Moore nach dem ersten Song, wo es ja diese Twin-Lead-Gitarre sanft gespielt haben, mal zeigt, wo der Hammer hängt.
Hier hängt er.
Hör mal rein.
Bro, das ist immer dieses Bro.
Bro, so eine Dive-Bomb.
Dive-Bomb, genau, ja. Eine Sau.
Also klare Ansage.
Ja.
Also er ist zu der Zeit einer der Besten, die es gibt. Er steigt ja nachher, sagen wir mal, aus dem Hardrock aus und besinnt sich wieder auf seine Blues-Seite. Da ist er dann nicht mehr ganz so flitzefingerig, aber da zeigt er auch, was ihn auch ausmacht, auch in diesen schnellen Solos, nicht jetzt bei diesen ganz schnellen Patterns, aber wenn er schnell unterwegs ist, was er auch bei dieser Geschwindigkeit noch für einen tollen Gitarrenton hat, also in seinem Vibrato, wie er diesen Ton ausarbeitet. Ja. Also das ist, wir kennen das ja, ich glaube, ich hatte schon mal drüber gesprochen, über diese Shredder, das heißt so schnell, so viele Noten wie möglich in
kurzer Zeit.
In kurzer Zeit, was man von den ganzen Heavy-Metal-Bands kennt, die das überragen können oder auch von großartigen Christian wie Steve Vai und Satriani, die ja großartige Gitarristen sind, die shreddern das. Ich habe das mal selbst versucht eine Zeit lang und dann kam ich zu dem Punkt und dachte, was willst du denn damit? Ich weiß, was man damit will, aber ich konnte es, ich musste aufgeben. Das bedarf so harten Trainings und so langen Trainingszeiten, um diese Geschwindigkeiten drauf zu kriegen. Und Gary Moore.
In der Klassik spricht man davon Virtuosität.
Das ist ja der Unterschied bei Gary Moore, dass das eben doch klingt, ne? Also, dass man sich da noch reinlegen kann in so ein Solo von ihm.
Und das ist jetzt bei der Nummer Toughest Street in Town, ist es ja wirklich extrem. Also, wo sie ja, weil wir immer über ein Album sprechen. Du hast den Anfang, wo sie klar machen, okay, es läuft ein bisschen was anderes. Wir haben dieses komische Drum am Anfang und zeigen euch, aber das kennt ihr schon, das sind meine Dual-Lead-Sachen. Gibt es ja kein großes Solo im ersten Song. Ja. Und dann im zweiten Song sagen sie so, Freunde, wir können aber auch weiterhin hart. Ja, nicht nur der Titel ist hart, Toughest Street in Town, ja, der auch, glaube ich, textlich geändert werden musste, weil es am Anfang beschrieb ja relativ so Heroinsüchtige, das muss dann geändert werden. Als die Plattenfirma sagte, nee, macht mal Text anders, das ist so, egal. Und dann zeigten sie mal, was Sache ist. Ja. Und Gary Moore, wir haben viel drüber geredet. Ja, das Album hat er komplett mitgespielt, ist aber dann, wie immer, bei Lissy 79 mitten in der Tour ausgestiegen. Sagte nachträglich, ich bereue es nicht, dass ich ausgestiegen bin, aber ich hätte vielleicht es anders regeln können, also den Jungs vorher Bescheid sagen. Und dann kam, und das finde ich immer das Geilste an der Geschichte von Thin Lizzy, wo jemand den Kopf schüttelte, wurde ein Ersatzgitarrist geholt. Und das war Mitch Ure von Ultravox, der im Studio saß, einen Anruf bekam von Phil Lynott, hey Mitch! Wir sind mitten in der Tour, möchtest du nicht gern mitspielen? Und wenn ich mir das Gitarrenprogramm von Thin Lizzy so vorstelle, du wirst angerufen und sollst quasi 3 Tage später oder eine Woche später das erste Konzert spielen, ich stelle mir das streng vor. Ja. Auch Mitch Ure sagt auch immer, er wäre wahrscheinlich der schlechteste Gitarrist aller Zeiten bei Thin Lizzy gewesen, aber er klotzt die Tour durch. Er hätte Probleme gehabt, diese ganzen zweistimmigen Sachen, hätte er immer verwechselt. Also weil die, was soll ich denn jetzt spielen? Aber es ist toll, er ist auch ein alter Buddy natürlich von Phil Lynott. Ultravox haben im Vorprogramm von Thin Lizzy gespielt und ob es schon vorausschauender Dank war, hat Phil Lynott ihm natürlich auch ein paar Songcredits auf diesem Album Black Rose zugeschrieben, obwohl da mit Gio auch gesagt hat, also ich hatte mit dem Song nicht so viel zu tun. Da hat Phil Lynott einfach mal dafür gesorgt, dass es auf meinem Konto wieder ein bisschen Bewegung ist.
Lasst uns über den größten Hit vom Album sprechen. Hier kommt Waiting for an Alibi, ein Song mit einem wunderbaren Bass-Intro von Phil Lynott. Der knurrt so schön, da ist irgendein Effekt drauf, ne?
Stimmt, der knurrt so hinten raus, ja. Valentino got a boogie shop. And what he takes, he gives for what he's got. And what he's got, he says he has not. Stole from anyone. It's not that he don't tell the truth, or even that he misspent his youth. It's just he holds the proof, but you know something's wrong. Waiting for an alibi.
Waiting for an Alibi, ein lustig anmutender Rocksong über einen gewissen Valentino, der sein Leben nicht im Griff hat.
Ich finde das stark, dass man bei Thin Lizzy in diese DJ-Manier kommt. Waiting for an Alibi!
Ja, genau, das ist Energie, deswegen muss ich das so sagen. Waiting for an Alibi! Also, über einen gewissen Valentino, da war ich stehen geblieben, der sein Leben nicht im Griff hat. Geschrieben von Sänger, Bassist, Songschreiber Phil Lynott, der sein Leben selbst nicht im Griff hatte, Katharina.
Ja, da gibt's so einige Parallelen zwischen den beiden.
Ja, das ist ein Zufall.
Ja, bis auf den Buchladen, den hatte nur Valentino.
Ja.
Es wird die Hauptfigur in diesem Song, Valentino, ist ein Spieler. Ein Wettsüchtiger, auch jemand, der als nervöses Frack wird er auch bezeichnet. Und all das, darin spiegelt sich auch für Lynott wieder. Er war natürlich kein Glücksspieler, aber er mochte das Risiko in jedem Fall und war auch süchtig auf seine Art, eben heroinsüchtig und hatte ja auch Alkoholprobleme, wie Stefan auch schon angedeutet hat. Und von daher kann man das schon auch als Song über sich selbst interpretieren oder als Befreiung vielleicht auch mal darüber zu singen, was einen so beschäftigt, ne, die eigene Sucht und sich vielleicht auch nicht alleine zu fühlen, sondern so einen imaginären Buddy wie Valentino eben irgendwie zu haben.
Ja.
ansonsten, ja, also Phil Lynott war natürlich, also seine Mutter, du hast es ja auch schon erzählt, hat ihn früh an die Großeltern übergeben in Dublin, weil sie hat in Manchester ein Hotel tatsächlich gekauft mit ihrem damaligen Mann. Und das war eigentlich so eine Art Szene-Hotel für Musiker, für Rockmusiker und für Bands, die sonst niemand beherbergen wollte. kann man sagen, das Clifton Grange Hotel in Manchester. Sie war halt Unternehmerin und Schriftstellerin und sie hat immer den Kontakt zu ihrem Sohn gepflegt, aber wie gesagt, er ist nicht bei ihr aufgewachsen. Sie haben immer eine enge Verbindung gehabt und sie hat sich viele, viele Vorwürfe gemacht, als ihr Sohn dann am 4. Januar 86 an den Folgen seiner Heroinsucht gestorben ist. Vorwürfe deshalb, weil sie es nicht bemerkt hat, weil sie nicht einwirken konnte, wie auch immer, weil sie möglicherweise auch immer auch diesen Rock'n'Roll-Lifestyle auf eine gewisse Art unterstützt hat. Mhm. Aber sie war eine liebende Mutter und sie hat auch ein Buch darüber geschrieben, My Boy, The Phil Lynott Story.
Das ist ja überhaupt eine spannende Geschichte. Ich meine, er ist dunkelhäutig in England, später dann in Irland. Gab auch rassistische Angriffe, aber das war auch mit ein Grund, warum er dann nach Dublin zu den Großeltern gegangen ist, habe ich gelesen. Und der Vater hat sich aus dem Staub gemacht, ziemlich früh, sein leiblicher
Wobei
Vater.
Wobei die auch dann wieder Kontakt hatten, aber das Treffen war, da hatte sich für Lynott mehr versprochen. Ja. Und der Vater hatte aber die Vaterschaft anerkannt und hat auch finanziell die Mutter zumindest in der ersten Zeit unterstützt. Mhm. Also so ganz aus dem Staub hat er sich nicht, natürlich, er hat nicht die Fürsorge in dem Sinn
aber
betrieben.
Den extremen Charakter, den kann man schon ein bisschen nachvollziehen dieser frühen Bindungsabrisse. Ne? Das ist schon, ist schon hart für ein Kind.
In Dublin hatte er wohl eine bessere Zeit und war nicht mehr mit diesen rassistischen Vorwürfen oder mit diesen rassistischen Aktionen konfrontiert. Er muss dann wohl eine sehr ruhige Schulzeit gehabt haben, wo er auch hohe Anerkennung hatte unter seinen Mitschülern selber. Mhm. Aber natürlich spielt das in seinem Leben mit eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil er war ja nicht nur stolz, Ire zu sein, sondern er war natürlich wahnsinnig stolz, als erster schwarzer Ire Barrieren durchbrochen zu haben in der Musik. Überhaupt ein schwarzer Bandleader in einer Rockband. Ich meine, da fällt dir auf den ersten Blick nur Jimi Hendrix ein. Ja. Lassen wir mal die Rock'n'Roller Little Richard aus den 50ern beiseite. Das war wirklich was ganz Neues. Und weil du Van the Manor erwähnt hast, also Van Morrison oder auch Rory Gallagher und die Jungs, die waren eigentlich internationaler und eigentlich, ich sag jetzt mal von meiner Meinung, britischer eingeschätzt als er war. Ihre, mit seinem ganzen Habitus auch.
Die behütete Kindheit bei den Großeltern, die zeigt sich auch darin, er hat einen Song über seine Großmutter geschrieben, Sarah. Ja. Und er nennt seine Tochter auch nach seiner Großmutter, nämlich auch Sarah.
Du nimmst mir gerade meine Moderation aus dem Mund.
Verzeihung.
Ich wollte nämlich gerade damit anfangen, dass Phil Lynott und überhaupt die Band Thin Lizzy auch eine weiche Seite hatten. Ein wunderbarer Song, der ein bisschen anders klingt als der Rest vom Album. Ein Song über die damals eben gerade geborene Tochter von Phil Lynott namens Sarah. Wir haben es gerade schon gehört. Es gibt noch eine Sarah in der Familie. Das war die Urgroßmutter von Sarah. Ach, lassen wir das. Hier kommt Sarah.
Das ist fast die Titelmelodie für so eine Vorabendserie, oder?
Ja, absolut. Ja. Ja. Jetzt habe ich absolut gesagt.
Du warst
ganz,
es.
Dann sag doch mal ganz bestimmt.
Ganz bestimmt. When you came in my life, you changed my world, my Sarah. Everything seemed so right, my baby girl, my Sarah. Der zweite Sarah-Song, der die neugeborene Tochter feiert. Phil Lynott wurde Vater und schreibt ihr einen Song und da hört man Thin Lizzy von einer ganz anderen Seite.
Ganz, ganz andere Seite. Also als ich das Album gekauft hatte, ich erinnere mich noch, und dann kam dieser Song, hallo, was ist los? Aber es ist ein so schöner Song, finde ich. Und der passt so perfekt auch zu Thin Lizzy und er passt so perfekt zu Phil, über die Phil Lynott, über die Großmutter hatten wir ja schon gesprochen, hatte Katharina ja schon einiges erzählt. Und dieser, die Geburt seiner ersten Tochter Sarah muss ihm so viel Liebe und positive Energie gegeben haben, dass, also Scott Gorham beschreibt ihn schon fast in der Zeit als überschwänglich. Dass du ihn, und aus dieser Liebe entsteht dieses poppige, zärtliche Lied, diese Liebeserklärung an die Tochter. Übrigens bei der zweiten Tochter, Katharina, hat er dasselbe nochmal gemacht, auch nochmal einen Song über sie
geschrieben.
Katharina. Ja,
guck mal. Du hast also einen eigenen Song.
Yes.
So, aber der kommt später. Und es muss für ihn, ich hatte es schon mal angedeutet, eine ganz besonders neue Zeit gewesen sein. Also er hat auch damals beschrieben, er hätte dann Gefühle in sich entdeckt, die er nie vermutet hätte, dass sie in ihm stecken. Also diese Verantwortung, Vater zu sein, Verantwortung, Ehemann zu sein, das muss ihm so einen positiven Push gegeben haben. Und ich finde, das hört man bei diesem Song. Und ich finde, das hört man auch bei dem ganzen Album. Auch natürlich nachher beim Epos, wo er sich hinstellt und sagt, yeah, I'm an Irish. Das kommt aus diesem Selbstbewusstsein, aus diesem strotzenden Gefühl des Guten, des Positiven heraus. Und das merkt man in diesem Song geschrieben. Gary Moore hat viel darum geschrieben, was man hört auch. Ich glaube, er spielt auch sämtliche Gitarren auf dem Song. Ich bin mir nicht ganz sicher. Man hört auch die Twin-Lead-Gitarre, die sonst immer rockig ist, hier sehr schön mal leicht und verzerrt.
Und Drumcomputer.
Ein bisschen Geklicke vorneweg. Und die Zeit war für ihn ganz besonders. Und als dann Thin Lizzy sich auflöste und seine Ehe in die Brüche ging, passierte das genaue Gegenteil. Das war dann das Ende für Phil Lynott. Also ab da begann sein persönlicher Absturz komplett. Also da merkt man auch, was das alles für ihn bedeutet hat. Diese Zeit mit Gary Moore, ich glaube, diese Band und diese Konstellation war für ihn das Größte in seinem Leben, was er erleben konnte. Obwohl Gary Moore auch immer wieder gefragt, der sagte, nee, ich fand diese Besetzung eigentlich nie gut. Ich fand die Besetzung mit Herrn Robertson von den vom Jailbreak-Album, die hat mir am besten gefallen.
Oh Gott, das ist aber auch sicher.
Nein, ich glaube, das kommt aus der, weil er war immer nur der Einspringer. Und diese Jailbreak, diese ursprüngliche Thin Lizzy, das war eigentlich das, worauf Fans sagen, das war die Thin Lizzy-Besetzung. Gary Moore, ja. Ich meine, da sind ja Snowy White, da sind Herr Skikes, da sind ja Gitarristen am Fließband durch diese Band. Und zwar namhafte Spitzengitarristen am Fließband durchgegangen.
Ja.
Insofern kann ich Gary Moore verstehen. Es gab diese Urbesetzung, die finden die Fans gut, die fand Gary Moore gut. Aber was hier passierte, wo sich auch bei dem Song Phil Lynott mal abseits seiner Bühnenfigur zeigt, die ja immer der strenge Rocker war mit Leder und Zeug und allem Möglichen. Und hier steigt er von der Bühne und kommt nach Hause und zeigt eine ganz andere Figur von sich. Ein ganz zärtliches Lied.
Phil Lynott war Rockstar, Songschreiber, liebender Vater, aber auch suchtkrank. Das Thema Sucht begegnet uns in den SWR 1 Meilensteinen leider immer wieder. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, empfehle ich euch den Podcast Sucht und Süchtig aus der ARD Audiothek.
Sie sind süchtig und reden darüber.
Mein Name ist Hagen Decker, mit mir oft im Studio, wenn nicht sogar immer, John Cook.
Zusammen machen sie den Podcast Sucht und Süchtig.
Und zwar reden wir über unsere Sucht und unseren Kampf gegen diese und unser Leben in der Abstinenz. Und wir nehmen euch gerne mit in diese Welt, um euch vielleicht zu schützen oder euch zu zeigen, wie es enden kann. Und vielleicht macht ihr euch ja selbst Gedanken über euer Leben oder über das eines Angehörigen und könnt ein bisschen was davon mitnehmen.
Sucht und Süchtig, Gewinner des Deutschen Podcastpreises 2023. Ein Podcast für Süchtige, die abstinent leben, abhängig, die clean werden wollen und natürlich für alle anderen, die das Thema packt. Jetzt mit neuen Folgen, immer donnerstags in der ARD Audiothek.
Auch schön, um nochmal ganz kurz auf den Song zurückzukommen, Sarah. Da ist nämlich noch ein anderer Freund dabei, nämlich Huey Lewis. Der spielt Mundharmonika, auch bei der Aufnahme. Er ist ein bisschen nach hinten gemischt, aber wenn man genau hinhört, dann hört man ihn, weil er war mit seiner damaligen Band Glover, war er praktisch Vorband für Thin Lizzy oft. Und da haben die beiden sich angefreundet und Phil Lynott ist auch so eine Art Mentor geworden für Huey Lewis und hat ihm immer so ein bisschen mitgenommen, hat so, du musst als Rockstar so und so und ein bisschen besser aus. Und er hat sich auch ein bisschen führen lassen, halt bis zu dem Punkt Drogenkonsum, da ist Huey Lewis ausgestiegen, weil er gesagt hat, er will sich ja seine Figur und sein Aussehen nicht ruinieren. Aber er hat auch den ein oder anderen Ratschlag von Phil Lynott eben angenommen und die beiden waren dicke Freunde und hier ist er verewigt mit der Mundharmonika auf Sarah.
Entschuldigung, ich finde auch, dass man der Musik von Huey Lewis diese Schule von Thin Lizzy anhört. Also diese zumindest den freudigen, energetischen Teil, den Huey Lewis and the News machen.
Und dieses offene nach außen, dieses nach außen strahlen und sich aufmachen und mit dem Publikum mitgehen und immer so ein bisschen auch vorne sein. Ne? Also dieses, es gibt ja Musik, die ist viel laid back und es gibt Musik, die ist, also da sitzt man eher so auf der Schulkante und bei anderer Musik lehnt man sich eher zurück. Ja. Und bei den beiden, da sitzt man eher vorne an der Stuhlkante.
So, aber ganz kurz, weil das zeigt ja auch die Persönlichkeit von Phil Lynott, die ich beschrieben habe. Man denkt, er wäre dieser harte Rocker, aber er war wohl auch ein sehr großzügiger, mit Huey hatte ich schon mal erwähnt, auch bei Huey Lewis, ein sehr großzügiger Mentor, weil du hattest es richtig erwähnt, er war auf Tour und das prägende Ereignis war bei einem Konzert in Oxford, wo Clover mit Huey Lewis ausgebuht wurde. Also vom Publikum, von der Bühne gebuht und wo Phil Lynott quasi Huey dann hinter der Bühne in den Arm genommen hat und gesagt, pass auf, Junge, lass uns mal gucken, was ihr da überhaupt macht auf der Bühne. Ich sag euch, wie ich glaube, dass ihr es besser machen könnt. Nicht nur, weil sie im Vorprogramm waren, sondern weil er es ehrlich meinte. Weil er sagte, Mann, das ist so fürchterlich.
Weil
er
es gut fand auch.
Weil man ausgebuht wird. Ja. Und hat ihm quasi seine Bühnenfigur, wie er besser sich auf der Bühne verhalten kann, dann beigebracht. Und das ist nicht immer so in der Rockmusik, dass es dieses
Mentorentum
gibt.
Ich würde an der Stelle gerne nochmal auf die Shownotes verweisen. Da haben wir natürlich alle Podcasts, die wir hier erwähnt haben, alle Folgen der Meilensteine nochmal für euch zusammengefasst. Hier laufen ja ziemlich viele Folgen zusammen und auch Katharina hat ja eben das Buch schon erwähnt. Sag nochmal den Namen.
Das Buch heißt My Boy, The Phil Lynott Story von Philomania, das ist der Vorname seiner Mutter, Lynott.
Ja, und wer mehr über den Menschen Phil Lynott erfahren will, kann das dort tun. Wie gesagt, in unseren Shownotes verlinkt. Die findet ihr immer am zuverlässigsten auf swr1.de. Tja, und mir ist noch was Lustiges bei der Recherche aufgefallen. Huey Lewis spielt bei den beiden Nummern Sarah und bei der Nummer With Love mit.
Ich habe eine Vorahnung.
From Sarah with Love.
Also ich glaube ja, vielleicht haben die Songschreiber von Sarah Connors Hit From Sarah with Love ein bisschen recherchiert, Wikipedia oder die Credits von den Alben. Und da haben die gesehen, hier da steht Sarah with Love, machen wir einen Song draus. Ist meine Theorie.
Und Katharina Frank von den Rainbirds heißt auch nur Katharina Frank wegen uns beiden.
Genau, die hat auch recherchiert. Ja. Oh, jetzt lehnst du dich ein bisschen weit aus. So, Vermächtnis.
Nein, Grüße an Katharina, wir mögen sie sehr gerne.
Ja, in der Tat. Vermächtnis und Schluss steht jetzt hier in meinem Skript. Was bleibt von Thin Lizzy und speziell von diesem Album, Katharina?
Oh, soll ich halt anfangen?
Ja, gerne.
Der Stefan hat gerade so geseufzt, habe ich gedacht.
Ja, was bleibt für mich? Es ist eine tolle Neuentdeckung von Thin Lizzy. Ich kannte natürlich Whiskey in the Jar und Boys Are Back in Town und all das. Aber auf diesem Album kommt für mich vieles zusammen, was die Band halt früher auch schon ausgemacht hat. Und er erweitert nochmal das Bandkonzept auch nochmal deutlich und geht deutlich auf die irische Geschichte, auf seine Wurzeln ein. Und es ist ein fantastisches Hardrock-Album mit vielen, vielen Elementen aus Pop, aus Rock, bluesige Elemente. Und das ist ja für mich ein Hinhörer und das macht es für mich zum Meilenstein.
Stefan.
Einer der größten Rockmusiker aller Zeiten setzt sich hier ein Denkmal, Phil Lynott mit seiner Band. Sie produzieren einen Sound, der nachwirkt. Also die Gitarrenarbeit hast du später natürlich auch bei den Heavy Metal Bands, dieses Twin Lead wird weitergeführt. Das ist ein Markenzeichen von Thin Lizzy. Und ich finde das Album einfach eines der schönsten Alben von Thin Lizzy, weil es, ich habe es schon öfters gesagt, die weichere Seite von Phil Lynott zeigt. Es ist was passiert mit ihm in all diesen Touren durch die USA, wo sie, Gary Moore mag da die Hauptursache gewesen sein, einfach so einen Ruhepunkt gefunden haben, finde ich. Dieses Album hat etwas Ruhiges, obwohl es Rock ist. Er wurde mal gefragt, What's it like to be black and Irish?
Yeah.
Und antwortete, like a Guinness.
Herrliches Schlusswort. Ich danke euch fürs Zuhören und macht's gut. Bis dann. Tschüss.